Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Das ursprüngliche Thema im Original, im Amerikanischen, heißt eigentlich nicht, Jesus ist Freude, so wie wir diesen Gottesdienst unterschrieben haben, sondern Jesus ist glücklich. Vielleicht können wir mal die erste Folie haben. Der Mike hat die Predigtreihe konzipiert und dann kriegt man ihn mal vorher zugeschickt und dann darf man nochmal gucken, ob das so passt. Und dann dachte ich so, Jesus ist glücklich? Hä? Ne, im Englischen, Jesus is happy? Was soll das denn? Das können wir nicht machen und so. Ne? Dann haben wir da überlegt, wie können wir es anders nennen. Und dann haben wir, Jesus ist Freude, haben wir gesagt. Das ist das Thema des Gottesdienstes. Jetzt, wo ich die Predigt vorbereitet habe, würde ich sagen, Jesus ist happy oder Jesus ist glücklich, hätten wir eigentlich lassen sollen. Und ihr werdet das merken, in der Predigt geht das so ein bisschen ineinander. Freude, Glück, das gehört ja auch zusammen. Dankbarkeit auch noch. Weil der Gedanke ist ja der, wenn Jesus glücklich ist oder Freude ist. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Dann ist ja Gott auch glücklich und Freude. Logisch. Und wenn Jesus jetzt sagt, wie der Vater mich gesandt hat in Johannes 20, 21, dann sende ich euch. Dann sind ja Christen, also Nachfolger, also wir auch glücklich und voll Freude. Und so seht ihr auch alle aus. Oder? Ja doch. Ja, denkt man sich, ja echt? So jetzt, ne? Ich meine, ein glücklicher Jesus, ne? Der müsste ja ungefähr so aussehen hier. Ja? Geile Bilder, wirklich, ne? Und als ich diese Bilder gesehen habe, ne, da dachte ich so, da war ich völlig irritiert, ne? So in meinem inneren Jesus-Bild passt das gar nicht so. Hey, ja, so cool, ja. Das läuft bei mir nicht ab, wenn ich an Jesus denke, ne? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Jesus 3 Jahre lang da lächelnd durch die Gegend gelaufen ist, vielleicht noch einen Scherz gemacht hat. Aber wer sagt, dass es nicht so war? Ich weiß ja, das erste Wunder, was Jesus vollbracht hat, war ein Wunder, damit die Party stattfinden konnte. Ja? Hochzeit, Gäste, Feiern, Celebration, großer Anlass, Wein alle. Ne? Und dann macht Jesus mal ein paar hundert Liter. Besten Wein. Da ging es nicht so bierernst zu da. Aber irgendwie ist das so nicht in unseren Köpfen. Ich persönlich jetzt auch, wenn ich jetzt von mir rede, ich habe oft ein anderes Lebensgefühl. Ich fühle mich nicht glücklich. Mir fehlt manchmal so das, was man vielleicht Lebensfreude nennt, so ein Grundmove oder so, den muss ich immer wieder entdecken. Und ich merke dann auch, das hat nichts mit dem Kontostand zu tun oder ob meine Familie gesund ist oder ob ich gesund bin oder ob ich ein neues Auto habe. So dieser Grundrichtung meines Lebens, diese Lebensfreude, die hängt davon nicht ab und die ist manchmal nicht da oder die geht verschüttet. Und dann merke ich, das kommt so aus dem Tiefen des Seins, des eigenen Ichs, die Lebensfreude. Das ist nicht irgendwie was Oberflächliches. Und in den letzten Wochen, ne, da habe ich mich ertappt, ne, dass ich so schlecht drauf war. Ich bin jetzt nicht depressiv veranlagt oder so, ne? Also das nicht. Aber dass mir manchmal so ein uralter Spruch in den Sinn kam, den hatte man früher auf Grabsteinen geschrieben. Das war mal eine ganz beliebte Todesanzeige. Der sieht so aus. Mühe und Arbeit war dein Leben, treu und fleißig deine Hand. Ruhe hat dir Gott gegeben, denn du hast sie nie gekannt. Ja, das hat man meistens bei Todesanzeigen von Müttern geschrieben, um die zu ehren. Ne, die fleißige Mutter und Hausfrau. Und wenn man das liest, denkt man, ey, haben die da eine Maschine beerdigt oder was? Ja? Oder einen Ackergaul oder sowas? Ne? Nee, das ist für Menschen. Aber ich habe gedacht, manchmal geht es mir echt so. Ne? Alter, ey, und jetzt auch noch Weihnachten. Dann hatte ich meiner Frau noch versprochen, ich mache ja dieses Jahr einen Adventskalender. Ja, er hat mich voll unter Stress gesetzt. Ja, 24 Sachen einkaufen und dann einpacken. Und also nur so kleine Beispiele. Ne? Ich fühle mich manchmal wirklich nicht so in diesem Freudenmodus, eher so. Und dann denke ich mir, boah, bist du im Hamsterrad? Ne, aber ich bin ja kein Hamster. Oder man sagt auch, man ist in dieser Mühle drin. Wie kommt man aus der Mühle raus? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, aus der Mühle rauszukommen? Vielleicht kennst du solche Gedanken. Also ich kenne die. Und bei uns ist das so, aus meiner ehemaligen Teenagergruppe, wir treffen uns jedes Jahr, ich glaube seit über 15 Jahren, und treffen uns, um darüber nachzudenken, ob der Heilige Geist in unserem Leben Früchte wachsen lässt. Und wir haben da irgendwann mal vor 15 Jahren einen Baum gepflanzt und an dem Baum treffen wir uns immer einmal im Jahr und überlegen dann, welche Früchte sind gewachsen in unserem Leben. Und Galater 5, 22 steht ja, der Heilige Geist bewirkt in unserem Leben Früchte. Der will was entstehen lassen. Er schenkt Gaben und gibt Früchte. Und eine Frucht des Heiligen Geistes ist Freude. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Guten wachsen, nämlich Liebe, zweiter Stelle Freude. Und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte und Treue und so weiter. Und ich habe schon mehrmals auf diesen Treffen, dann gibt es so einen Fragebogen und am Ende muss man immer aufschreiben, was will man denn jetzt in den nächsten Wochen oder im nächsten Jahr besser machen oder was will man neu verinnerlichen. Und ich habe schon mehrmals da stehen gehabt, ich möchte ein fröhlicherer, glücklicherer Mensch werden. Innerlich, ich, für mich. Ne? Weil ich merke, das verliere ich immer wieder. Ich komme immer wieder in so einen anderen Move rein. Und ich weiß nicht, ob dir das nicht auch so geht, aber so eine Predigt kann ja helfen und mir hat es bei der Vorbereitung geholfen, auch da wieder Neues zu entdecken. Das ist ja so eine Sache mit der Freude. Man könnte ja sagen, eigentlich sollten Christen doch fröhliche Menschen sein. Sollten sie doch. Christen sollten doch vorbildlich leben. Als Christen müssen wir doch glücklich sein. Andere, die suchen ihr Glück im Besitz, im Reichtum, im Geld oder in der Familie oder in der Karriere. Christen dagegen, die können das auch alles haben, aber die wissen, es gibt mehr im Himmel. Und deswegen pflegen Christen doch eigentlich eine andere Glücks- und Freudekultur als der Rest der Welt. Man könnte auch sagen, sie sind eine Gegenkultur. Kennt ihr den Begriff der Gegenkultur? Der Gedanke hinter diesem Begriff ist ja folgender. Es gibt eine herrschende Kultur, ein Mainstream, eine Hauptkultur. Diese Kultur bestimmt im Groben, was darf man, was ist höflich, was ist unhöflich, wie benimmt man sich, wenn man jemanden begrüßt, ja, was macht man, nachdem man auf der Toilette war und so weiter. Ja, das sind so Normen, die bestimmen eine Kultur. Was darf man laut sagen, was sagt man besser leise? Wie verhält man sich, wie ist das Verhältnis Leistung, Faulheit und so weiter. Das bestimmt die Hauptkultur oder Leitkultur oder der Mainstream. Und innerhalb von Kulturen gibt es immer Subkulturen oder sogar Gegenkulturen. Eine ganz bekannte, die hatte letzte Woche Geburtstag, vor 50 Jahren ist die, glaube ich, entstanden. Ne? Ihr habt es vielleicht mitbekommen, die Punks. Da sieht man schon irgendwie anders. Ne? Und es gibt Gegenkulturen, die beeinflussen eine Hauptkultur positiv oder negativ. Ne, eine negative Gegenkultur wäre zum Beispiel, die Leute bringen schlechte Gedanken rein, greifen vielleicht sogar zu den Waffen, weil sie mit was nicht einverstanden sind. Oder nationalsozialistisches Gedankengut, ja, das wäre ja auch eine Gegenkultur, schlecht für die Gesamtgesellschaft. Bei den Punks ist man sich so ein bisschen unsicher, war das jetzt gut, was die gemacht haben oder nicht. Ne? Mittlerweile Haare färben ist völlig in Ordnung, kannst du machen, ne? Aber trotzdem so eine Frisur wird man jetzt auch nicht machen. Also die haben die Gesellschaft auch beeinflusst mit ihrer Musik, mit ihrem Style. Ne? So eine Gegenkultur oder eine Subkultur beeinflusst immer die Hauptkultur. Das ist einfach so. Und das geht negativ und positiv. Und eine Gegenkultur ist manchmal wichtig, weil die Gedanken denkt, die Hauptkultur erst gar nicht denken kann. Und die werden dann quasi klein vorgebrütet und werden dann übernommen. Und wir Christen, wir sind ja auch per se eine Gegenkultur. Oder eine Subkultur, ein Teil einer Kultur, aber anders. Das sehen wir ja an dieser Aussage von Jesus. Ihr seid, ne, nicht ihr müsst es werden, ihr seid das Salz der Erde. Wir sollen also diese Welt würzen. Positiv würzen. neue Gedanken einbringen. Oder ihr seid das Licht der Welt. Ihr sollt dieser Kultur, dieser Weltzeit, sollt ihr ein Licht sein und auf Jesus Christus hinweisen, auf das Reich Gottes. Das ist Gegenkultur. Und wenn ihr was Falsches feststellt, dann sollt ihr würzen und Licht sein, scheinen und würzen. Das ist Gegenkultur. Und das sind wir Christen. Das Reich Gottes, zu dem wir Christen gehören, das ist ein anderes Reich. Das ist nicht von dieser Welt. Das ist zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Also eine Gegenkultur zur, in unserem Land, deutschen Kultur. Manchmal ist das deckungsgleich in vielen Dingen und manchmal ist es auch verschieden. Das kommt immer darauf an. Früher hat man als Christ das ganz extrem gelebt. Da musste man anders angezogen sein als die anderen. Oder hatte so eine Frisur, so eine komische Einheitsfrisur mit so einem hier Dutt oder wie das heißt. Ne? Da liefen alle so rum. Das gehörte sich einfach so. Wenn du sonntags in den Gottesdienst kamst und hattest keinen Rock an und nicht diese Frisur, dann hat man vermutet, dass innerlich mit dir was nicht stimmt. Als Christ hast du dich vom Kino ferngehalten, von Kunst. Das galt als schlecht. Und die Folge war davon, dass Christen so als in unserer Gesellschaft so als Spaßbremsen wahrgenommen worden. Die machten immer so ein ernstes Gesicht, ne, und durften nichts. Ja, manche hatten einen Fernseher, meistens aber nur hinter einer Schrankwand, damit, wenn der Besuch kam, man den Fernseher nicht sah. Wenn er weg war, konnte man ja aufklappen. Ne, so hat man das ganz extrem gelebt in christlichen Kreisen und hat gedacht, das wäre jetzt die Gegenkultur. Zum Glück haben die meisten Christen, dazu zähle ich auch unsere Gemeinde, gemerkt, nee, Moment mal. Also das ist ja gar nicht gemeint mit der Gegenkultur. Mit der Gegenkultur ist Handeln gemeint oder bestimmte Werte und ist offener geworden und hat dadurch durch diese Öffnung gegenüber der Hauptkultur gemerkt, dadurch ist man auch einladender geworden. Man kann ja jetzt sonntags morgens in diese Kirche hier kommen und denkt sich, jo, sind ja normal. Gut, die glauben an Gott, die singen, die benutzen mal ein anderes Vokabel, aber grundsätzlich sind das Leute wie du und ich. Ne? So, dadurch sind wir offener geworden. Ja? Wir achten auf Ästhetik, ja? Wir setzen uns mit Kunst auseinander, wir gehen sogar ins Kino und finden Kultur interessant, können natürlich genau unterscheiden, dass die vor der Ehe jetzt miteinander pennen und zum dritten Mal und wissen, das sollte man eigentlich nicht machen, weil wir ja die christliche Kultur im Kopf haben oder was weiß ich, was da in den Filmen läuft, das können wir schon noch unterscheiden, hoffentlich. Ja? Aber wir können uns das angucken und sind da nicht total anti drauf. Die Gefahr daran ist natürlich, dass man seine eigene Kultur so stark verwässert und aufgibt, dass man nicht mehr unterscheidbar ist. Dass man das macht, was alle machen, weil man will ja auch nicht anecken. Und dann verliert man logischerweise seine Salzkraft. Dann ist das Salz nicht mehr vorhanden, dann taut es nicht mehr, kannst du es gleich wegwerfen. Oder die Scheinkraft geht weg. Du fällst gar nicht mehr auf als Licht, weil du so bist wie alle anderen und dich verhältst wie alle anderen. Ja, so lässt das wie alle anderen, so lebst wie alle anderen, mit deinem Geld umgehst wie alle anderen, dann fällst du nicht mehr auf. Ist logisch, ne? Und ich habe überlegt, ob es sein kann, dass wir beim Thema Freude und Glück uns zu sehr angepasst haben, dass wir da eigentlich unsere Gegenkultur des Reiches Gottes aufgegeben haben und uns zu sehr angepasst haben an unsere deutsche Kultur. Und zwar in zweifacher Art und Weise. Das eine ist, Deutsche gelten ja so ein bisschen als miesepetrig. Die sind nie zufrieden. Wenn die 95% haben, dann haben sie ja 5% zu wenig von 100. Obwohl 95% ist eine 1. Aber Deutsche sind nie zufrieden. Ob wir das als Christen übernommen haben, dieses miesepetrige. Und auch diese Leistung. Deutsche müssen Leistung bringen. Wir müssen immer Leistung bringen. Ob wir das übernommen haben, weil wir Deutsche eben sind. Ja? Und auf der anderen Seite haben wir in unserer Kultur dann so eine Situation, dass wir sagen, ja, das Glück, das liegt im Besitz, im Haben, im Karriere, im Ruhm, im Fame. Da suchen wir unser Glück. Ob wir das auch übernommen als Christen, dass wir denken, oh, wir müssen haben, wir müssen besitzen, wir müssen berühmt werden, wir müssen irgendwas sein. Dass wir da auch unsere Kultur übernommen haben und gar nicht das Reich Gottes. Ja? Und dann sucht unsere Kultur ja Glück im kurzfristigen Vergnügen. Kurz und heftig feiern, lebe jetzt, you only live once, ja, also Party. Ne? Und dass wir das auch übernommen haben und gar nicht merken, ja, das reicht ja eigentlich gar nicht. Kann das sein? Jetzt kann man fragen, ist das im Rheinland, wir sind ja hier Rheinland, ist da das ein Problem, der Rheinländer an sich? Ne? Junge, der ist doch schon fröhlich, ne? Der feiert doch Karneval. Ja? Aber ist das jetzt eine Freude, die aus dem Sein rauskommt? So dieses Karnevalistische? Und wie ist das im Oberbergischen? Im Oberbergen ist ja nochmal ein bisschen spezieller. Man sagt ja, man geht hier zum Lachen in den Keller. Ne? Sagt man eigentlich über Sauerland, aber kann man hier auch manchmal sagen. Ne? Ja? So ein bisschen verknöchert. Ne? Letzte Woche habe ich bei Facebook hier Folgendes gesehen, fand ich total lustig. Definiere Deutschland. Alle gucken grimmig in der Bahn. Nur ein Kind lacht. Mutter sagt, benimm dich. Kind guckt nun auch grimmig. Alles in Ordnung. Ja? Ja, kann es sein, dass wir das als Kirche übernommen haben? Ne? Definiere Kirche. Alle gucken grimmig in den Rhein. Nur ein Kind lacht. Mutter sagt, benimm dich. Kind guckt nun auch grimmig. Alles wieder in Ordnung. Ja? Das wäre schlecht. Dann hätten wir uns unserer Kultur angepasst. Wir wären keine Gegenkultur mehr. Das kann ja eigentlich nicht sein. Weil wenn das so wäre, dann hätten wir das Evangelium nicht verstanden. Oder wir haben es vergessen. Das kann ja vorkommen. Wir müssen es wieder entdecken, das Evangelium. Und so geht mir das immer. Ich muss es immer wieder neu entdecken. Und das Ziel auch dieser Predigt ist, dass wir es wieder entdecken, was wir vielleicht vergessen haben. Und deswegen möchte ich mit euch jetzt 5 zentrale Bibelstellen durchgehen, wo deutlich wird, Glück und Freude, das ist zutiefst etwas, was Christen auszeichnet. Fangen wir mal an, damit sind wir schon im Advent. Die Engel verkünden große Freude, aber der Engel sagte zu ihnen, zu den Hirten auf dem Feld, Leute, habt keine Angst. Ich habe eine super Message für euch, eine Botschaft der Freude, das Evangelium, die gute Nachricht. Euch und dem ganzen Volk ist heute der Retter geboren in der Stadt Davids, Christus der Herr. Jesus wird angekündigt und sagt, das ist die Hammer-Freudenbotschaft. Das ist Christsein, das macht das aus, das Evangelium, die gute Nachricht, keine schlechte Nachricht. Nicht ein bisschen Freude, sondern eine große Freude, Hammer-Freude. Der Christus kommt. Wer also die gute Nachricht versteht, das Evangelium versteht, der kann eigentlich nur große Freude in seinem Leben erleben. Und vielleicht erinnerst du dich an den Anfängen deines Christseins. Hast das verstanden? Jesus hat dich errettet und du warst begeistert. Dann geht das weiter. Jesus richtet auf der Erde sein Reich auf und redet mit den Leuten und sagt, ich mache eure Freude vollkommen. Ich mache die voll. Er sagt, so wie der Vater mich liebt, habe ich euch meine Liebe erwiesen. Bleibt in dieser Liebe, wenn ihr meine Gebote befolgt, dann bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich die Gebote meines Vaters befolgt habe und in seiner Liebe bleibe. Ich habe euch dies gesagt, damit meine Freude, also Jesus ist glücklich, mein Glück euch erfüllt und an eurer Freude, an eurem Glück nichts mehr fehlt. Ja, das ist auch eine interessante Reihenfolge. Zuerst liebt der Vater, dann liebt uns Jesus. Und jetzt sollen wir in dieser Liebe bleiben. Das ist das Fundament, auf dem alles steht. Die Folge davon ist, dass wir uns anfangen, für die Gebote Gottes zu interessieren. Was will der denn eigentlich, der Gott, unser Herr, dem wir nachfolgen? Und dann gucken wir uns die Gebote an und versuchen danach zu leben. Damit drücken wir Liebe aus. Liebe provoziert, die Liebe Gottes, das Fundament, auf dem wir stehen, provoziert eigentlich unsere Gegenliebe, die wir dann tun. Und die Folge davon ist Freude. Ja, und zwar so eine Freude, dass nichts mehr fehlt, sagt Jesus. Und dann geht das weiter. Jesus stellt das menschliche Denken von Freude total auf den Kopf. Die sogenannten Seligpreisungen. Ein paar Auszüge daraus. Da sagt er, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Hä? Ja, das kannst du als Deutscher ja gar nicht denken. Wie arm und glücklich geht das? Ja, sagt Jesus. Und jetzt wechselt er die Perspektive und sagt, guck doch in die Ewigkeit, guck doch langfristig, guck doch nachhaltig. Ja, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, die am Grab stehen, die jemand verloren haben. Sagt er, die werden getröstet werden, weil sie die Auferstehungshoffnung haben. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft, hä? Ja, und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung. Da merken wir, Jesus denkt ganz anders. Der kommt vom Ziel her, von der Perspektive Ewigkeit her, beurteilt von der Ewigkeit her die Gegenwart und sagt, das, was du hier erlebst, das kannst du glücklich machen, weil du weißt, was kommt. Jesus dreht es einmal um, was unsere Kultur denkt. Und das war damals in der Kultur auch schon nicht das, was gedacht wurde. Das ist Gegenkultur. Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes, hatte ich schon gesagt. Der Heilige Geist in uns, den Jesus uns geschickt hat, der lässt in uns Früchte wachsen. Und jetzt kann ich natürlich auch den Heiligen Geist dämpfen. Das wissen wir ja, ich kann den in eine Ecke drängen, also wird auch meine Frucht nicht wachsen. Aber der Heilige Geist in uns möchte Freude produzieren. Und einer der absoluten Freudenexperten ist Paulus, Philipperbrief. Der ganze Brief an die Philipper, der gipfelt in einer Anordnung, einer apostolischen Anordnung, die sagt, freut euch immerzu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Kann man Freude befehlen? Paulus kann. Ja, ich glaube, der will das nicht befehlen, sondern er will seinen Lesern hier auf die Spur helfen und sagen, Leute, entdeckt doch mal, wo Freude eigentlich herkommt. Und das, was Paulus hier macht, das ist eine sensationelle Einstellung zum Thema Freude. Weil als Paulus das schreibt, wisst ihr, wo er da war? Der saß im Knast, im Gefängnis. Und Gefängnis ist heute schon schlecht. Ich besuche ab und zu eins. Im ersten Jahrhundert nach Christus, ne, war Gefängnis noch schlechter. Und die Hauptkultur, der Mainstream im Gefängnis, ja, war sicherlich nicht, ha, cool, Knast, ja, freuen wir uns jetzt immer alle hier, oh. Ja, garantiert nicht, ja, das war nicht der Mainstream im Knast. Paulus lebt hier eine Gegenkultur und sagt, freut euch, ja, das ist gegen die Kultur, wie geht das? Also ich glaube, Paulus hat ganz stark unterschieden zwischen Spaß und Freude. Spaß gehört natürlich zur Freude, das ist klar. Aber Spaß ist kurzzeitig. Spaß ist Party, Spaß ist das neue Auto, 8, 10, 15 Wochen, ja, die neue Anlage, keine Ahnung, der neue Computer. Und dann verfliegt das. Und dann brauchst du, wenn du die Freude nicht hast, wieder neuen Spaß. Aber Freude, das ist sozusagen die Folie, auf der sich alles abspielt, oder die Melodie. Ne? Und Freude ist auch noch dann da, wenn die Zeiten schlechter werden. Wenn du krank bist, wenn du im Knast sitzt, wenn du stirbst, wenn jemand stirbt. Dann ist die Freude noch da, weil Freude was anderes ist als Spaß. Und das hat Paulus verstanden. Und deswegen kann der im Knast eine Gegenkultur leben und kann die Gemeinde auffordern und sagen, ey Leute, wenn ich das hier kann, dann müsst ihr das doch auch können. Und man könnte jetzt noch nach dem Wie fragen. Wie macht Jesus Glück? Also wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, die fünf Stellen, dann müssten wir sagen, naja gut, wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann müssten wir jetzt alle grinsen. Ab sofort. Ne? Und ihr wisst ja, ab 40, ne, sagt man, ist man für sein Gesicht selber verantwortlich. Ne? Einige sind noch keine 40. Ne? Camus hat das gesagt. Ne? Aber ab 40, sagt er, ist man für sein Gesicht selber verantwortlich. Also für seinen Gesichtsausdruck. Ne? Insofern müssen wir jetzt, nachdem wir das gelesen haben, sagen, ja, die Bibel, ja klar, eindeutig. Wir sind gut drauf, ab sofort. Ne? Trotzdem die Frage nochmal, wie macht Jesus uns denn glücklich? Da wäre eine eigene Predigt wert, ganz kurz, drei Sachen. Ich glaube, dass Jesus unser Sein verwandelt. Oder die Bibel sagt uns das. Jesus löst unsere Schuldfrage und damit die Versklavung von der Sünde, von dem Schlechten, von der gefallenen Schöpfung, von dem Bösen, erlöst er uns. Wir sind gerettet, wir sind frei, folglich sind wir Kinder Gottes. Kinder Gottes und können deswegen glücklich sein. Jesus schenkt nachhaltige Freude. Er redet vom ewigen Leben. Es geht nicht nur um diese kurzfristige Freude, um den Spaß, den können wir alle haben, alles gut, Familie, Geschenke, Material rum, super. Aber da geht's nicht nur drum. Freude ist mehr. Freude ist die Grundlage von allem. Und Jesus lebt jetzt mit uns unser Leben. Er ist mit uns durch seinen Heiligen Geist, der in uns ist. Psalm 23, er ist der gute Hirte. Der ich bin, ich werde mich erweisen, als der ich mich erweisen werde, ist mit uns unterwegs, durch unser Leben, in guten Zeiten. Ja, wenn ich mein neues Auto mal richtig ausfahren kann auf der A4, ne? Und 220 Glücksgefühle, ja? Aber auch in schlechten Zeiten, wenn ich im Krankenhaus liege, weil ich zu schnell gefahren bin und vom Baum. Ja, oder was passieren kann, oder wenn ich Krebs habe, oder sowas. Dann ist Gott auch bei mir, weil er sein Leben mit mir lebt. Und das ist eben Freude. Und selbst am Grab ist Gott bei mir. Und so konnte schon Cyriacus Schneegas, 1598 dichten, in dir ist Freude, in allem Leide, o du süßer Jesu Christ. Klingt alt, ist ja auch alt. Aber der hat es verstanden. In dir ist Freude, in allem Leide, o du süßer Jesu Christ. Es ist fast so gut, um wahr zu sein, könnte man sagen, was Gott uns anbietet. Und jetzt muss man sich ja Fragen stellen. Wenn du jetzt noch nicht Jesus nachfolgst, dann musst du ja überlegen, was erzählt der da vorne eigentlich? Du musst jetzt anfangen und du musst das jetzt überprüfen. Du bist ja hier im Gottesdienst und hörst dir das an, du musst das jetzt überprüfen. Hat der recht, der Mann? Stimmt das? Das heißt, du kaufst dir eine Bibel oder du fragst einen, aber das wäre echt meine Empfehlung, überprüf das. Ich glaube, dass Jesus die wahre Lebensfreude schenkt. Die wahre, die durchträgt. Auch in Tod und Leid. Aber du musst das überprüfen. Wenn du, ich sag mal, depressiv veranlagt bist oder gerade im Burnout oder sowas, dann glaube ich, ist es wichtig, ja, jetzt nicht nach Hause zu gehen und sagen, ja, ich versuche diese Predigt umzusetzen oder so, sondern dann musst du da tiefer rangehen. Dann brauchst du professionelle Hilfe. Das ist einfach so. Da nützt dir so eine Predigt nichts. Trotzdem glaube ich, dass du diese Freude, von der Jesus spricht, erleben kannst. Auch in einer schwierigen Situation. Aber dafür gibt es Leute, die helfen, Therapeuten, Ärzte. Wenn du gesund bist und Jesus nachfolgst, dann sollte jetzt eines nicht passieren. Du solltest jetzt nicht mit dem Gefühl nach Hause gehen, jetzt muss ich mich auch noch freuen. Mann, ey. Da hat der Prediger eine Freude angeordnet. Auch das noch. Ja, als wenn ich nicht schon genug zu tun hätte. Jetzt muss ich mich nur anstrengen. Schatz, wie machen wir das heute Abend hier? Können wir hier irgendwie freudig sein? Ne? Das wäre irgendwie schlecht, wenn du mit dem Gefühl rausgehst. Nein, das möchte ich nicht. Das ist nicht das Ziel der Predigt. Das ist wirklich nicht das Ziel der Predigt. Ich würde mir aber wünschen, wenn du die Freude, so wie ich, durch vorbereitende Predigt wiederentdeckst. Das Glück in Jesus neu entdeckst, dass wir ihn beide neu begreifen, so wie Nehemia das seinem Volk nach dem Mauerbau sagt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und manchmal muss man sich ja seiner Stärken bewusst sein. Wenn man seine Stärken nicht kennt, kann man sie nicht einsetzen, weil man nicht weiß, dass man die Stärke hat. Und wenn Gott davon redet, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist, dann ist es gut, wenn wir das wiederentdecken durch eine Predigt. Und dann können wir das sogar zelebrieren. Wenn der Herr unsere Stärke ist, dann kann man gute Zeiten mit dem Herrn verbringen. Man kann sein Wort lesen. Man kann geistliche Musik hören. Es ist gut, sich bewusst zu machen, dass man mit dem Herrn auf der Arbeit ist. Dass man mit dem Herrn zur Schule geht. Dass man mit dem Herrn studiert. Es ist gut, wenn man sich den Rotwein einschenkt. Ja, mit dem Herrn innerlich anzustoßen und zu sagen, ja, habe ich von dir bekommen. Ist nur kurzzeitiger Genuss, ist nur gerade Spaß, aber trotzdem cool. Oder die Milch, ja, den Kakao in die Milch rühren und denken, boah, cooler Kakao. Ne? Oder das gute Essen, deswegen dankt man doch eigentlich vom Essen, dass man sagt, boah, habe ich von dir Gott bekommen. Du gönnst mir das, du schenkst mir Freude. Und Judah Smith, der dieses Buch geschrieben hat, der schreibt dann auch so am Ende zu diesem Thema und sagt, das Evangelium und die Freude, die gute Nachricht, das ist ein Gesamtpaket, sozusagen das ursprüngliche Happy Meal. Ne, auf der Box steht, enthält kostenlose Freude, kein Zusammenbauen erforderlich. Kostenlose Freude. Ja, unsere Nachfolge hinter Jesus her kann nicht nur Spuren von Freude enthalten. So nach dem Motto, Achtung, Jesus kann Spuren von Freude enthalten. Im Kleingedruckten. Nee, eigentlich nicht. Sondern es ist unser Grundmodus, Freude zu sein. Es ist etwas, was aus dem Evangelium heraus passiert. Weil ich befreit lebe. Es passiert aus der Gnade heraus. Und jetzt gibt es ein paar Dinge. Da habe ich mich gefragt, ob wir das manchmal nicht zu wenig betonen. Auch als Prediger oder in der Gemeinde. Deswegen will ich sie noch mal sagen. Vielleicht sind sie manchmal auch so verständnisvoll. Als Christ, da muss ich nicht heiliger werden, um mich zu freuen. Sondern ich bin heilig, weil Jesus mich heilig gemacht hat. Und jetzt freue ich mich, weil ich heilig bin, trotz meiner Fehler. Und jetzt versuche ich, heiliger zu werden, weil ich Jesus gefallen möchte. Versteht ihr, das ist ein Unterschied. Ich muss nicht erst eine Leistung bringen, damit ich mich freuen kann oder damit Gott sich über mich freut, sondern Gott bringt die Leistung. Unsere Kultur, Achtung, Gegenkultur, Kultur, sagt was völlig anderes. Du musst gute Noten liefern, selbst an einer BTA. Und wenn dein Praktikumsbericht Käse ist, dann kriegst du dein Abschlusszeugnis nicht. Und wenn du nicht bezahlst, auch nicht. Du musst Leistung bringen in unserer Gesellschaft. Ich weiß auch nicht, ob die Gesellschaft anders funktionieren würde. Aber du musst Leistung bringen, um was zu sein. Gute Arbeitsleistung. Wir haben Jahresziele vereinbart. Wenn du die nicht erreicht hast, Prämie gestrichen. Eventuell sogar Abmahnung, eventuell sogar Kündigung. Unsere ganze Kultur ist auf Leistung aufgebaut. Und wir müssen Leistung bringen. Ich persönlich glaube, dass das an sich gut ist, weil unsere Welt ja so funktioniert und auch gut funktionieren muss. Aber bei Gott ist es anders. Bei Gott ist es völlig anders. Da hat Gott eine Leistung gebracht und ich muss nichts bringen, weil ich nichts bringen kann. Das ist also gegen unsere Kultur. Und jetzt schwappt unsere Kultur immer wieder in unser Christsein rein, weil wir denken, wir müssen auch Leistung bringen. Das stimmt aber nicht. Gottes Annahme steht zuerst, daraus folgt, dass ich seine Gebote halten will. Gott macht mich heilig, daraus folgt deine Heiligung. Gott ist glücklich, von ihm kommt Freude, daraus folgt meine Freude und mein Glück. In unserer Gesellschaft und in vielen Religionen, da kommt die Leistung zuerst, dann erst die Akzeptanz. Bei Gott ist es umgekehrt, du bist akzeptiert, so wie du bist, mit allen deinen Fehlern, und daraus entsteht dein Ansporn. Und wer das weiß, der lebt glücklicher. Die Quelle, aus der du für dein Leben trinkst, ist anders. Es ist eine süße Quelle. Süße Quelle. Süßer Jesus Christ. Es ist eine süße Quelle. Versteht ihr? Wir trinken nicht aus der Leistungsquelle, sondern aus der Quelle, du bist so angenommen, wie du bist. Und deswegen darfst du jetzt auch was leisten. Weil Leistung macht dir erstmal Spaß. Das ist interessant. Ich möchte das nochmal in anderen Bildern betonen. Man könnte auch sagen, Gott ist wie ein Vater. Du bist angenommen, du bist sein Kind. Dein Leben ist wie ein Spiel vor diesem Vater, der dir beim Spielen zuguckt. Ja? Und du denkst, ich mal meinem Vater ein Bild und dann schenkst du ihm das Bild und dann sagt der Vater, boah, ganz große Kunst. Ja? Und jeder weiß, naja, ja. Aber für den Vater ist es große Kunst, weil du ja sein Kind bist. Für mich ist jedes Bild meiner Kinder große Kunst gewesen. Ne? So, und dieser Vater möchte, dass du glücklich bist, weil er dein Vater ist, weil er dich adoptiert hat, weil er dich liebt, weil du sein Kind bist. Oder Gott ist wie eine Mutter. Gott tröstet dich, so die Jahreslosen, ich glaube dieses Jahr oder letztes Jahr. Gott tröstet dich wie eine Mutter. Gott verbringt gerne einen Abend mit dir. Er umarmt dich, er nimmt dich im Arm. Er liebt es, wenn du ihn um Rat fragst und gibt gute Ratschläge wie eine gute Mutter. Er schenkt dir Geborgenheit. Er weint mit dir, er verliebt sich mit dir, er lacht mit dir. Er freut, er will, dass du glücklich bist. Eine Mutter will das Beste für ihre Tochter oder für ihren Vater, für ihren Sohn. Er möchte, dass du glücklich bist. Oder Gott ist wie dein König. Gott hat dich zum Ritter geschlagen und hat dich zur Tafelrunde eingeladen. Du darfst Platz nehmen. Und jetzt bereitet Gott mit dir die Jagd vor und jagt mit dir durchs Leben. Oder er ist wie dein Chef, der vereinbart eine Strategie mit dir für dein Leben, wie du deine Ziele erreichst, ja, wie du die besten Abschlüsse machst. Und dann feiert er mit dir Sieg und auch Niederlage, weil nicht immer erreicht man das. Er möchte, dass du glücklich bist. Gott möchte, dass du glücklich bist. Die Grundlage ist immer die Annahme Gottes. Wir sind akzeptiert und dürfen von da aus unser Leben leben. Das ist die Grundlage des Evangeliums, die Freude. Aus dem Sein heraus, aus dem Evangelium heraus, aus der Gnade heraus. Und ich stelle mir jetzt vor, wie Hunderte von Christen in der kommenden Adventszeit aus ihrem Sein heraus freudig leben. Ich auch, weil ich habe es ja auch wieder entdeckt. Ja? Und du gehst morgen zur Arbeit und bist freundlich. Du bist ein freundlicher Kollege. Ne? Du bist ein freundlicher Chef. Ja? Und Weihnachten bist du eine freundliche Schwiegermutter. Ja? und einige lachen, ja, und eine freundliche Mutter und ein freundlicher Vater. Und du bist ein freundlicher Kommilitone, ne, weil du aus deinem Sein heraus morgen dahin gehst, wo du hin. Oder stell dir mal vor, du bist ein glücklicher Nachbar. Ja, du bist freundlich. Stell dir das mal vor, was das mit deinen Nachbarn vielleicht macht. Ne, das ist Advent, wir alle machen das. Wahnsinn, das wäre der Wahnsinn. Ne? Überall, wo wir hinkommen, ne, ist Musik. Ey, da müsste doch Musik sein. Überall, wo wir sind. Ne, da müsste doch Musik sein, weil Jesus uns liebt, weil er uns das Leben schenkt. Jesus müsste uns doch umhauen. Ey, müsste da nicht Musik sein, wenn wir besoffen vor Glück sind? Ey, da müsste Musik sein, wo Christen sind im Advent. Das geht doch eigentlich gar nicht anders, oder? Puh. Wir können es uns neu vornehmen. Wir können es wieder entdecken. Ich bin überzeugt, Jesus macht glücklich. Und ich habe mir in meinem Webbrowser Firefox dieses Bild, was ich jetzt zeige, als Theme angelegt. Wenn du, Webbrowser, Theme, Firefox? Ne? Wenn ich im Internet surfe und arbeite, guckt der glückliche Jesus mich an. Kannst du hier runterladen bei Firefox. Ne? Ja, kannst du hier auch einrichten. Ne? Ja, Jesus, fight. Ja, guck, alles gut hier. Ja, finde ich witzig. Ich habe das schon so lange, dass ich schon gar nicht mehr sehe. Ich müsste jetzt mal wahrscheinlich auf die linke Seite packen, weil man gewöhnt sich auch alles. Aber weil ich das auch immer wieder entdecken muss. Ne? Und ich wünsche mir, dass wir das entdecken als Gemeinde, du für deinen Montagmorgen und für den Rest der Woche. Und deswegen denke ich mir, jawohl, der Advent kann kommen. Wir sind die Freudenboten des Evangeliums, wo unsere Füße hintreten, da ist Reich Gottes. Und wo das Reich Gottes ist, da ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Römer 14, 17. Freu dich, o Christenheit, freu dich, Welt. Und vielleicht so als Antwort wollen wir ein Lied singen, was so ein bisschen die Freude ausdrückt. Ich glaube, das Wort Freude kommt gar nicht drin vor, aber es drückt es aus. Und wäre cool, wenn ihr dazu aufstehen könnt. In dem Lied kommt Tanzen vor. Also wenn jemand will, gerne im hinteren Bereich. Tanzen drückt das ja auch aus. Und vielleicht kannst du das mit als Antwort singen. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.